free audio post-production by Alphonic.com.
Herzlich willkommen zum Mercury-Podcast. Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
Mein Name ist Matthias Huckemann und ich begrüße Sie zu unserer nächsten Podcast-Episode Ganz einfach Vertrieb. Und ich bin gerade nochmal daran erinnert worden, das ist ein für uns denkwürdiges Datum, weil wir mehr oder weniger exakt vor 5 Jahren die erste Folge aufgenommen haben. Und auch die war damals mit meinem Kollegen Markus Redemann, den ich jetzt hiermit an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich begrüße. Das haben wir nicht so geplant, aber umso schöner ist es, dass die, sagen wir mal, diejenigen, die das damals ja auch entscheidend mit auf den Weg gebracht haben, dass die sich jetzt hier wieder treffen und auch in an sich ganz guter Stimmung, wobei wir kommen ja gleich noch zu der Stimmungslage im Vertrieb.
Also, genau, solange die Stimmungslage bei uns gut ist, ist ja erstmal wichtig und ein Blick in den Kalender hilft ja, um solche denkwürdigen Ereignisse dann nochmal in Erinnerung zu rufen. Genau. 5 Jahre, ich weiß noch, wie wir an dem Schreibtisch saßen mit den Mikrofonen und spannende Zeit und ich glaube auch spannend, wie wir uns über die Zeit entwickelt haben, was den Podcast angeht.
Und ja, absolut. Und wie viele verschiedene Themen wir aufgesetzt haben. Wir haben ja gerade auch mal recherchiert, Markus. Ich glaube, das ist jetzt die 86. Folge. Die 100. kommt mit großen Schritten näher und die werden wir in irgendeiner Form zelebrieren. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer dann irgendwie zu uns einladen. Aber auf jeden Fall lassen wir uns irgendwo etwas einfallen irgendwie. So. Du hast ja, erstmal kommst du aus dem Urlaub. Wie war denn dein Urlaub, bevor wir sofort sozusagen aus dem Pool gezogen werden und loslegen? Wie war es denn? Wo warst du? Vielleicht kannst du das den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären.
Ja, genau, da kommt der Tourismus-Werbeblock. Also wer entschleunigen will, Sancerre in Frankreich bietet sich da wunderbar für an. Ein kleines Städtchen mit ganz vielen Weingütern drumherum. Das heißt, man kann den Tag mit vielen Weintastings, Spaziergängen durch die Weinberge und im Zweifel relaxen am Pool verbringen, je nachdem, worauf man so steht. Und natürlich nicht zu vergessen, die gute französische Küche, sprich abends gab es auch immer was Leckeres zu essen.
Schön, dass du uns diesen Tipp mit auf den Weg gibst. Ich werde dich dann nochmal nachfragen. Das klingt sehr gut. So, jetzt bist du aus dem Pool gestiegen, bist aus Frankreich zurückgekommen und hattest vorher ja schon eine Studie auf den Weg gegeben, die wir mehrfach wiederholen, wo es um die Stimmungslage im Vertrieb geht und setzen das ja auch immer, oder du hast es im Vergleich gesetzt zu der Studie, der letzten Studie, also was hat sich da verändert? Und vielleicht kannst du uns, Markus, mal auch ein bisschen sagen, was sind so spannende Erkenntnisse und vielleicht auch, was sich verändert hat, wenn man jetzt mal guckt, vom halben Jahr und jetzt.
Ja, genau, mache ich gerne. Wenn man so die Nachrichten verfolgt, Handelsblatt hat im Juli geschrieben, Deutschland bleibt Schlusslicht bei der Konjunktur. Keine Volkswirtschaft wächst so langsam wie die deutsche, sagt das IWF in seiner Wachstumsprognose. Da wäre es jetzt komisch, wenn in den Vertriebseinheiten die Sektkorken vor Freude knallen würden. Und um es recht simpel zu sagen, das spiegelt auch unsere Studie wieder. Also wir haben auf einer Skala von 1 bis 10 nach der Stimmung gefragt. 10 steht dabei für das vorhin erwähnte Sektkorkenknallen und das Ergebnis ist ziemlich ernüchternd. 5,4 beschreibt die Stimmung. Und um das noch ein bisschen einzuordnen, du hast ja gesagt, vor einem Jahr haben wir die gleiche Frage gestellt. Da war die Stimmung bei 5,98, also knapp 6. Auch nicht gerade prickelnd, aber in den letzten 12 Monaten ist die Stimmung somit nochmal um fast 0,6 Punkte, also sprich 10% gesunken. Und das ist schon ein Wort, würde ich sagen. Man kann noch einen weiteren Indikator aus der Studie nehmen. Wir haben auch nach den Erwartungen des Umsatzes gefragt und nur 1/4 der Befragten glaubt, dass dieses Jahr ein Umsatzwachstum von 5% oder mehr erzielt wird. 2024 war es noch rund 1/3.
Ja, also ich hatte schon, als wir die Ergebnisse der letzten Studie uns zu Gemüte geführt haben und auch ja in einem Podcast vorgestellt haben, das Gefühl, das ist schon ziemlich weit unten, so von der Stimmungslage, auch die Einschätzung Deutschland, Tabellenletzter, das sind alles Dinge, wo ich dachte, naja, jetzt wird sich vielleicht doch ein bisschen was verändern, weil viel schlechter geht's eigentlich nicht mehr. Und wir werden gleich sehen, glaube ich, dass das leider doch der Fall ist. Und vielleicht kannst du uns ein paar Hinweise über die Studie geben, wie diese Stimmungslage und sogar auch die Verschlechterung, wie man das erklären kann.
Ja, also das eine ist natürlich die wirtschaftliche Unsicherheit oder auch simpel als Stichwort Zölle. Alles, was darum geht, das führt nicht direkt zu Investitionsentscheidungen. Alle sind da ein bisschen abwartend. Auch das politische Umfeld. Also wir hatten einen Regierungswechsel, Wahlen, Wahlkampf. Man weiß jetzt nicht so richtig, was gibt es für Investitionsprogramme, was wird unterstützt, welche Auflagen, Regularien wird es geben. Auch das führt nicht zu Investitionen. Und natürlich alle geopolitischen Verwerfungen. Ne? Also wir müssen nur Richtung Ukraine gucken, Israel, Gaza, Iran, alles, was so da ist. Dann war zwischendurch noch Indien, Pakistan. Also das ist alles nicht ein Rahmen oder eine Umfeldfaktoren, wo Vertriebe richtig Rückenwind bekommen dabei. Was heißt das für die Einkaufsseite? Also früher konnte man als Vertrieb bestimmte Prozesse sehen beim Einkauf, auch bestimmte Zyklen, wo Dinge nachgekauft wurden oder bestellt wurden. Das ist heute eher geprägt von Zurückhaltung, aber auch Preisdruck und vor allem auch mehr Komplexität, was die Entscheidung angeht. Und was den Vertrieb noch besonders belastet ist, und das hat unsere Studie auch klar gezeigt, etablierte Beziehungen zu den Lieferanten werden nun häufiger in Frage gestellt und Entscheidungen dauern nun länger beziehungsweise werden komplett verschoben. Das heißt, es ist so ein bisschen auch die Good-Enough-Mentalität, die Devise ist. Das heißt, Qualität oder auch langjährige Beziehungen verlieren deutlich an Gewicht gegenüber kurzfristigen Einsparungen.
Also das ist starker Tobak, wenn ich das mal so für mich zusammenfassen darf. Und im Vertrieb lebt man ja auch letztendlich immer so ein großes Stück vom Optimismus, dass Dinge gehen. Und das sind schon Dinge, die einen zumindest nachdenklich machen. Definitiv. Hat das denn auch zu Konsequenz, weil du sprichst davon, good enough Mentalität, langjährige Beziehungen werden weniger wichtig oder gehen eher in die Richtung, naja, du wirst ja Verständnis dafür haben, es geht ja allen nicht so richtig gut, dass wir alles in Frage stellen müssen. Qualität sollte auch nur so sein, dass es gut genug ist. Und das alles für kurzfristige Einsparungen. Das bringt mich zu dem Thema Value Selling oder Value-Based Selling, was ja so in den letzten 3, vielleicht auch länger Jahren immer wieder so in die Waagschale geworfen wurde, um auch bestimmte Preise zu erklären und dem Kunden den Nutzen aufzuzeigen, und zwar möglichst messbar. Wie schätzt du das ein oder was ergibt sich? Ist das Thema vorbei und man konzentriert sich jetzt wirklich so, nur was nötig ist, machen wir noch? Wie muss ich das verstehen?
Ja, auf den ersten Blick kann man den Eindruck gewinnen. Meine Interpretation geht allerdings ein bisschen in eine andere Richtung. Denn man muss differenzierter im Markt vorgehen, so ist meine Sichtweise darauf. Man spricht ja auch gerne von agil sein, was dann natürlich auch auf den Vertrieb zutrifft. Das heißt, es wird Kunden geben, die keine Mehrwertleistung wollen. Okay. Und da muss ich halt schauen, dass ich gute und vor allem effiziente Wege finde, wie ich dorthin meine Produkte und Lösungen hin verkaufen kann und abwickeln kann dabei.
Mhm. Ja, klingt nachvollziehbar, dieser zusätzliche Gedanke, den du hier mit reinbringst, ja.
Ja, und dann kann vielleicht Hybrid oder Remote Selling eine Lösung sein. Das spüren wir auch in unseren Projekten, dass hier noch ungenutzte Potenziale im Vertrieb schlummern, wenn man sehr konsequent macht und nicht allein so dem Zufall überlässt, ob man jetzt ein Remote Meeting macht oder vor Ort zum Kunden fährt und ähnliches. Also da ist sicherlich noch Potenzial, was genutzt werden kann für eine bestimmte Kundengruppe, die halt nicht so offen ist und für Mehrwertleistung. Mhm. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass viele Vertriebe nicht in der Lage sind, den Wert für den Kunden richtig greif und erlebbar zu machen. Mhm. Das heißt, was kann ich meinen Wert wirklich mit Kennzahlen beziffern? Kann ich das irgendwo in Verbindung bringen mit strategischen Initiativen? Und dann fällt natürlich die Differenzierung schwer. Naja, und was bleibt dann? Dann bleibt der Preis als Entscheidungskriterium. Mhm. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ne?
Also differenzierter in einer komplexeren Welt, auch das ist nicht so leicht umzusetzen, aber da kommen wir später auch noch drauf, weil du ja auch ein paar Empfehlungen mitgebracht hast, wie man in dieser unsicheren, komplexen Welt differenzierter vorgehen kann. Also ich will nochmal zusammenfassen zu dem Thema Value Selling. Sagst du also, dass man das Thema Value Selling auch weiter betreiben sollte?
ja, weiter und intensivieren.
Okay, okay.
Das heißt, dass ich vor allem auf die für den Kunden relevanten Werte abziele und dadurch auch die Differenzierung schärfen kann.
Okay. Hast du vielleicht mal ein Beispiel, dass das ein Stück weit griffiger wird?
Guck mal, wenn du jetzt so Produkte hast, die du, die eher ein größeres Investitionsvolumen haben, da kann man ja auch über Leasing- oder Pay-Per-Use-Konzepte nachdenken oder ähnliches. Mhm. Also spontan fällt mir ein, Röntgen, MRT-Geräte für Praxen, also Radiologien, medizinische Versorgungszentren, Kliniken etc. Das klingt ja auf ersten Blick ganz verlockend. Doch was ist denn, wenn der Kunde, in dem Fall das Klinikum oder das Versorgungszentrum, gar kein Eigenkapitalproblem hat? Also wenn es durchaus in der Lage ist, das MRT-Gerät oder das Röntgengerät zu kaufen, dann hat dieses Finanzierungsmodell erstmal gar keinen relevanten Wert. Mhm. Oder denk an uns selbst, ne? Wenn wir als Mercury unterwegs sind, wir haben zwar Standorte in 37 Ländern, aber wenn der Kunde jetzt lediglich ein Projekt in Deutschland durchführen will, dann bringen unsere Kollegen in Indien, Frankreich, Italien etc., also rund um den Globus, nur wenig Mehrwert. Allerdings, wenn man es aber mal tiefer reingeht, haben wir natürlich in den einzelnen Niederlassungen, haben wir natürlich Kollegen, die eine bestimmte Branchen oder nennen wir es mal Produkt- oder Spezialexpertise haben, die wiederum hier helfen kann. Aber genau das gilt es dann entsprechend den Kunden klarzumachen. Aber bleiben wir nochmal bei den Kliniken und Praxen. Vielleicht haben die Kunden ja eher Probleme mit den Prozessen. Also sprich, wie kann ich die Anzahl der Untersuchungen pro Tag und damit natürlich der abrechenbaren Leistung pro Tag steigern? Wenn ich hier als Anbieter das entsprechende Know-how für Prozessberatung, Optimierungspotenziale etc. sehe, dann sollte ich das eher in den Vordergrund stellen und aufzeigen, warum wir das besser können als der Marktbegleiter und nicht so sehr auf die Finanzierungsmodelle abzielen.
Gut, wenn man das jetzt zusammenfasst für mich, dann heißt das, wir im Vertrieb müssen verstehen, welche, ja, sagen wir, strategische Stoßrichtung, ist immer so ein großes Wort, Strategie, aber die Stoßrichtung meines Kunden, die muss ich verstehen, die muss ich verfolgen und muss natürlich dann auch irgendwo wissen, was sind die Herausforderungen, die ihn da beschäftigen. Und das heißt ja da auch im Vertriebsgespräch, musst du ja anders vorgehen. Du kannst ja nicht Value verkaufen und gehst genauso vor, wie wenn du ganz normalen Produktverkauf machst.
Ja, also damit hast du schon wichtige Stellhebel genannt. Ne? Ich muss andere Fragen stellen und auch gegebenenfalls Kontakte zu anderen Ansprechpartnern aufbauen, die sich genau mit diesen strategischen Stoßrichtungen, die du beschrieben hast, dann beschäftigen.
Wir haben ja jetzt einige Herausforderungen im Vertrieb, die sich aus der Studie ergeben. Hast du dargestellt, hast du auch ein bisschen präziser dargestellt. Es gibt weitere und vielleicht an der Stelle schon mal der Hinweis, wer diese Studie noch nicht in seinen Händen oder auf seinem Computer hat, kann die sich gerne bei uns auf der Webseite herunterladen und dann weiter vertiefen. So, dann haben, jetzt kommen wir mal dahin, wie gehen wir letztendlich damit um? Value Selling kann ja ein Weg sein, um den genannten Herausforderungen zu begegnen, denn ich glaube, keine der Unternehmen, vor allem auch die wir so kennen, aber das kann man sich auch nicht vorstellen, dafür wird man nicht bezahlt, fällt ja jetzt in eine Schockstarre. Also wenn die Situation so ist, dass, wie du es geschildert hast, dass man von den Rahmenbedingungen her verstärkt Schwierigkeiten hat, dann beginnt ja die Aufgabe des Vertriebs erst, dass man sagt, erstmal jetzt erst recht, so ungefähr. Ne? Und ich denke, davon kann man auch ausgehen. Aber wie kann man sich denn jetzt in diesem schwierigen Umfeld den Applaus der eigenen Kunden sichern? Heißt, wie kann man trotzdem was verkaufen? Was sind denn hier so die Entwicklungen oder Trends?
Auch hier haben wir wieder den Vergleich gemacht mit der Vorjahresstudie. Was man sieht, was auffallend ist, dass aktuell die Unternehmen eher auf ein breiteres Maßnahmenbündel setzen. Also was heißt das? Vor 12 Monaten in der Studie, da waren sehr gezielt fokussierte Schritte, Initiativen und die sich klar herauskristallisiert haben. Das war insbesondere Cross-Selling und Neukundengewinnung damals. Und jetzt ist die Palette breiter. Also Kostenreduzierung ist quasi vom Mittelfeld ganz nach oben geschossen, ist jetzt ein wichtiges Thema geworden. Neukundengewinnung, Cross-Selling weiterhin, aber auch Key-Account-Management über dann KI-Einführung, neue Mehrwertleistung etablieren. Also man sieht, dass es halt ein breiteres Maßnahmenset ist, was für mich bedeutet, der Handlungsdruck scheint gestiegen zu sein. Man sucht also nach verschiedenen Hebeln gleichzeitig, um entsprechende Wachstums- oder auch Effizienzpotenziale zu heben. Und das heißt, man geht so mehrspurig vor. Also nicht mehr so punktuell eine Strategie und die verfolgen wir, sondern wirklich mehrspurig, um mehrere Stellhebel gleichzeitig anzugehen. Und wir haben dieses Jahr nochmal 3 weitere Initiativen zur Auswahl gestellt, nämlich das Thema Key Account Management, Launch neuer Produkte oder auch neue Entlohnungssysteme einzuführen. Letzteres, also sprich die Entlohnungssysteme, ist nicht als der große Stellhebel gesehen worden. Allerdings Key Account Management und der Launch neuer Produkte, das waren schon Initiativen, die sehr schnell in dem Ranking nach oben kamen. Da haben natürlich keine Vergleichswerte, aber im Vergleich zu den anderen Initiativen haben die sich schon in den Top-Initiativen etabliert.
Mhm. Ich weiß, dass du auch differenziert habt oder ihr, die die Studie designt haben, zwischen marktführenden und nicht marktführenden Unternehmen. Wie weit gibt es denn da Unterscheidungen und welche sind das? Also was machen marktführende, sehr erfolgreiche Unternehmen denn anders?
Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Es war wieder spannend. Wir stellen mal die Frage, sieht man sich selbst als marktführendes Unternehmen? Und letztes Jahr, dieses Jahr, es geht immer so 51, 49, 48, 52%. Also ist tatsächlich so, dass sich die Befragten da ganz gut aufteilen und insofern auch eine differenzierte Auswertung möglich ist. Das Erste, was auffällt, ist der Optimismus. Also letztes Jahr war noch ein deutlicher Unterschied bei den marktführenden Unternehmen. Die waren deutlich optimistischer, 1,5 Punkte auf unserer 10er-Skala Unterschied zu den nicht marktführenden Unternehmen. Diese Differenz ist allerdings nicht mehr da. Also die Werte sind jetzt viel enger beisammen, was die Stimmung angeht. Okay. Bisschen glaubt man noch an die Strahlkraft, was die Marktführerschaft angeht, nämlich 72% glauben, dass man 2025 ungefähr gleich oder mit gestiegenem Umsatz abschließt. Bei den nicht marktführenden Unternehmen sind es lediglich 56%. Aber wir gucken nochmal dann tiefer rein. Was sind denn so bei den Initiativen die größten Unterschiede? Und da gibt es 3 auffallende Dinge, wo es sich lohnt, drauf zu blicken. Das ist die Neukundengewinnung. Also während gut 50%, also 53% der nicht marktführenden Unternehmen priorisieren diese Maßnahmen in ihrer Wichtigkeit deutlich vor allen anderen Maßnahmen. Bei den Marktführern sind das lediglich 25%, die das als, also die Gewinnung neuer Kunden als wichtig ansehen oder als sehr wichtig. Daraus, ja, ich habe ja so richtig aus, überraschend, aber natürlich kann man sagen, ich bin natürlich Marktführer und habe viele neue Kunden. Das heißt, in der jetzigen Situation ist es für mich viel wichtiger, diese Kunden zu halten und dadurch den Umsatz zu sichern, als die Ressourcen auf neue Kunden zu verwenden, ist eine Interpretation. Dann ein anderes Thema ist Key Account Management. Die Nicht-Marktführer sehen das auch als eine der Top-Prioritäten. Und bei den Marktführern sehen das nur 19%. Ja, also nicht so viel. Ich vermute auch hier, dass natürlich viele Marktführer offenbar schon ein gut funktionierendes Key Account Management etabliert haben, um die Marktführerschaft zu erreichen. Das heißt, sie haben nicht mehr den Fokus darauf, Key Account Management auszubauen oder einzuführen, sondern wirklich das entsprechend professionell zu betreiben und dann über die entsprechenden Kunden und insbesondere Key Accounts dann auch die Marktposition zu halten oder gegebenenfalls unter den schwierigen Bedingungen ein bisschen auszubauen. Auffällig ist, dass die Marktführer eher auf die Entwicklung neuer Dienstleistungen und Mehrwerte setzen. Das ist ganz oben auf der Prioritätenliste. Also 40% votieren dafür. Das ist bei den Nicht-Marktführern deutlich weniger. Und auch der Launch neuer Produkte ist bei den Marktführern ganz weit oben. Das heißt, man versucht über eigene Dienstleistungen, eigene neue Produkte an weiteres Wachstum oder Umsatzstabilität zu kommen. Erst danach folgen so Initiativen, die eher Kundenfokus haben. Also, was meine ich damit? Neukunden gewinnen, Cross-Selling-Potenzial, schlafende Kunden ganz aktiv angehen, solche Sachen. Das ist eher so im Mittelfeld oder ich sag mal nach den Top-3-Initiativen, während der Fokus bei den Marktführern klar auf, wir wollen neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Mehrwertleistungen in den Markt bringen, um uns dort weiter zu differenzieren. Das stößt dann natürlich auf dieses Umfeld, eine Good-Enough-Mentalität. Also hier schon mal die Empfehlung, sehr differenziert vorgehen, dass ich diese Produktbündel und Dienstleistungsbündel dann auch für die richtigen Kunden anbieten kann.
Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass das aktuelle Marktumfeld so eher von Unsicherheit, gestiegener Komplexität, Preisdruck, auch abgenommener Kundenloyalität, zögerlichen Kaufentscheidungen geprägt ist. Also kurzum, das ist schon wirklich etwas, was sehr herausfordernd ist. Wir wissen ja auch aus Projekten, aber auch von unseren Kunden, aber auch aus Studien, den Führungskräften kommt ja gerade in solch einer Zeit eine ganz besondere Rolle zu, weil sie eben Orientierung geben sollen, gucken sollen, dass die gewünschten Initiativen auch eingehalten werden, dass man nicht Business as usual macht, sondern wirklich die knappen Ressourcen auch dorthin schickt, wo man sich das auch vornimmt oder vorgenommen hat. So, und deshalb sind es ja nicht nur Strategen, die irgendwie so den Kurs vorgeben, sondern sie sollen motivieren. Ich will das Wort Change gar nicht mehr in den Mund nehmen, aber es müssen häufig neue Wege gegangen werden, immer mit unsicherem Ausgang. Neukunden zu gewinnen heißt ja, das dauert auch Zeit, die Sales Lead Time etc. etc. Also kurzum, was dominiert denn aktuell so die Führungsarbeit, die Tageshektik, oder ist es schon so, wie man jetzt sagen würde, auch der strategische Weitblick?
Gute Frage. Auch hier lohnt der Blick auf oder der Vergleich mit unserer Vorjahresstudie. Während sich in den anderen Fragebatterien Dinge verschoben haben, also Stimmungslage, Initiativen und so weiter, ist es hier sehr robust, sehr stabil geblieben. Also da, was die Führungskräfte am Fokus haben, hat sich nicht so viel geändert. Es ist immer noch, der Hauptaugenmerk liegt bei den Führungskräften auf den bestehenden Kunden. Das heißt, die Herausforderungen im Tagesgeschäft prägen einfach den Kern der Führungsaufgaben im Moment. Und dazu passt auch, dass eine Initiative, die wir abgefragt haben, wie sieht es denn mit der Qualität der Angebote aus? Also überprüft ihr die stärker? Mhm. Und 2024 war das bei rund 40% der Unternehmen, die diese Aktivität vollständig oder zumindest teilweise umgesetzt haben. Und dieses Jahr waren es deutlich über 50%. Also aus meiner Sicht somit ein weiteres Indiz, dass eher die Hektik des Tagesgeschäfts das Führungsverhalten dominiert und dass Maßnahmen wie beispielsweise Coaching, Teammeetings und so weiter eher hinten runterfallen. Zwar werden die immer gerne als wichtig eingestuft, aber dann doch nicht als dringend gesehen.
Bleibt zum Schluss, worauf wahrscheinlich alle sehr gespannt warten, was sind denn jetzt Empfehlungen für den Vertrieb, wenn man so die Herausforderung und das, was du so sehr intensiv beschrieben hast, mal nimmt? Was soll man tun? Wie kann man den Vertrieb trotz schwierigem Umfeld erfolgreich halten oder noch erfolgreicher machen?
Genau, also es hilft ja jetzt nichts, die Stimmung zu beklagen. Für die Stimmung bin ich auch ein Stück weit immer selbst verantwortlich. Ne? Wie weit lasse ich mich von den Rahmenbedingungen dann runterziehen? Das heißt, ich kann ja auch darauf schauen, was kann ich aktiv tun? Und dazu möchte ich gerne 5 Ideen mit auf den Weg geben. Das eine ist das Thema Value Selling vertiefen, also nochmal sich genau die Erfolgsfaktoren anschauen, also was wir vorhin besprochen haben, andere Ansprechpartner angehen, den Wert greifbar machen. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, das kommt ein bisschen zu kurz, so in meinem Erleben, in den Projekten und im Umgang mit den Verkäuferinnen und Verkäufern. Dazu passt dann auch die Differenzierung deutlicher machen. Also wenn der Markt kein Wachstum bietet, dann ist logisch, dass der Kampf um die bestehenden Kunden natürlich heißer wird, intensiver wird. Wenn dann noch etablierte Lieferantenbeziehungen in Frage gestellt werden, dann ist es umso erfolgskritischer, dass ich die Differenzierung zum Wettbewerb klar habe. Und nicht nur, dass ich sie für mich klar habe, das ist bei vielen vielleicht noch drin, aber entscheidend ist, inwieweit ist es für den Kunden greifbar? Inwieweit ist es für den Kunden erlebbar, dass ich diese Nasenlänge besser bin als der Wettbewerb? Dann gehen wir mal auf die Weiterentwicklung im Vertrieb. Da kommt für mich das Thema KI ins Spiel. Wir haben vorhin ja auch darüber gesprochen, Führungskräfte sind sehr stark ins Tagesgeschäft mit eingebunden. Das heißt, für die Weiterentwicklung, sprich Coaching, bleibt dann nicht ganz so viel Zeit. Hier kann dann KI-Coaching helfen. Also wie kann ich mit Avataren Verkaufssituationen simulieren, um dann noch stärker zu werden und die richtigen Fertigkeiten in den Verkaufsgesprächen zu nutzen. Das bringt mich zum nächsten Thema. Wir nennen es hier immer bei uns interne Aktionsprogramme. Was meinen wir damit? Einen klaren Fokus auf eine strategische Initiative. Also nehmen wir mal das Beispiel Neukunden. Dass ich mich dort sehr stark darauf fokussiere, dass ich die Rahmenbedingungen schaffe, sprich Zielkundenlisten, dass ich über ein Entry-Product nachdenke, also wie schaffe ich es vielleicht, einen ersten Fuß in die Tür zu bekommen, eine erste Geschäftsbeziehung anzubahnen, ohne dass lange Entscheidungsprozesse anstehen müssen. wie sichere ich die nötigen Aktivitäten, wie mache ich das Follow-up, wie mache ich das Review, also und wie stelle ich vor allem dann die relevanten Kompetenzen im Vertrieb sicher, sodass die Aktivitäten auch gut ausgeführt werden können. Also sprich, eher so in Aktionsprogrammen denken und nicht so zu viele Stellhebel versuchen, gleichzeitig zu handeln, weil das ist dann auch, ne, wie beim Jonglieren, wenn ich zu viele Bälle in der Luft habe, dann wird es irgendwann schwierig dabei. Und der letzte Punkt passt auch ganz gut zu unserer Affinität zum Sport. Also wenn Spitzensportler nicht die gewünschten Ergebnisse bringen, dann setzen die sich ja nicht hin und hören mit dem Training auf und beklagen, dass das ja blöd, dass die anderen Teams die Spiele gewinnen und wir nicht oder so. Sondern dann ist wichtig, dass man weiterhin trainiert, aber dass man auch die mentale Stärke hat, mit Niederlagen umzugehen, mit den Herausforderungen bei den Rahmenbedingungen entsprechend fertig zu werden. Das heißt, da ist es wichtig, so den Glauben an die eigene Stärke aufzubauen, damit ich auch dann in diesen Zeiten meine vertriebliche Leistung voll abrufen kann. Und das kann man mit mentaler Stärke schaffen. Das heißt also, sich zu überlegen, wie kann ich mein Team fit machen, dass sie auch mental stark sind, dass sie resilient sind, wie es so neudeutsch heißt, um dann wirklich die volle Kraft im Markt zu entfalten.
Also, ich nehme erstmal mal vielen Dank für deine Einschätzung und auch die kompakte Darstellung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Also auch, ich denke, im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ich so für mich mitnehme, Führungskräfte sind natürlich die, ja, neudeutsch, Game Changer. Die sind dafür verantwortlich, dass Dinge umgesetzt werden, dass die Stimmung gut ist, mentale Stärke unterstützen etc. So, und leider Gottes versinken auch die im Tagesgeschäft, das ist zumindest so die Erkenntnis. Man wundert sich, wenn man sagt, wenn immer weniger reinkommt, auch umsatzmäßig, müsste mehr Zeit zur Verfügung sein, aber das Gegenteil ist offensichtlich der Fall. Und ich glaube, dieses Thema Aktionsprogramm ist für mich auch deshalb so wichtig, weil jede Investition wird natürlich viel stärker hinterfragt und man fragt nach dem Return on Invest, was bekomme ich auch für ein Training? Und es kann, ich glaube, keiner ist damit zufrieden, wenn man in solchen Zeiten dann sagt, ja, ich nehme mal wieder mit, dass ich mehr Fragen stellen muss und mich gut vorbereiten muss. Das sind ja eher Signale, die man so hört von den Vertrieblern, wo man sagt, eigentlich läuft das alles ganz gut, nur der Markt ist so schlecht. Und ich glaube, man sollte wirklich konkret an Themen, an Zielen arbeiten und gucken, wo stehen wir und auch immer sich wieder hinterfragen, was kann man verbessern, was kann man anders machen, was kann man schneller machen, was kann man präziser machen. Und ich glaube, wenn man den Weg geht, und das geht über dieses Aktionsprogramm, wie du es beschrieben hast, denke ich immer ganz hervorragend. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende angelangt unseres heutigen Podcasts. Es hat etwas länger gedauert, aber ich glaube, das Thema ist eminent wichtig. Wir alle sind in schwierigen Zeiten. Es geht da ja auch keinem irgendwie so richtig besser, sondern wir sitzen da alle in einem Boot und man überlegt und tauscht sich aus, was kann man da machen in der Situation. Und da gab es eine ganze Menge an Impulsen und Nachdenklichem, was mein Kollege Markus Redemann uns rübergebracht hat. Die komplette Studie, ich hatte es ja schon angedeutet, finden Sie auf unserer Homepage mercury.de. Mercury vielleicht nochmal an der Stelle mit C und I am Ende. Also nicht Freddie Mercury, sondern genau wie ich es gerade buchstabiert habe. Sie können auch gerne einfach den Link auf den Shownotes nutzen. Ich wünsche Ihnen weiterhin, oder wir, mein Kollege Markus Redemann genauso, alles Gute, viel Erfolg in hektischen Zeiten und Optimismus bewahren ist im Vertrieb immer ganz wichtig.
Free audio post-production by Alphonic.com.